Hertha, der Hertha-Podcast.
Hahohe und willkommen. Heute sitzen wir wieder mal bei Manne im schönen Neukölln. Grüß dich, Manne.
Ich freue mich, dass du sagst, dass es schön ist, Neukölln. Ja, ein Hallo in die Runde. Und wir haben heute einen Gast, wir haben ein Thema, was, glaube ich, eine ganze Menge Leute beschäftigt, weil so ziemlich jeder Fußballfan, jeder Handballfan, jeder Sportfan wird ein Trikot in seinem Schrank haben. Und wir haben jemanden zu Gast, der nicht nur ein Trikot hat.
Hallo Grubi, grüße dich. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Grubi, mein Spitzname. Ich bin Christian, bin 42 Jahre alt, komme aus Ludwigsfelde, bin Ur-Berliner, wohne jetzt mittlerweile in Brandenburg. Schönes Brandenburg, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil wir haben heute ein ganz anderes Thema. Und vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein darf und wir uns über Trikots unterhalten.
Aber wenn du schon Ludwigsfelde sagst, ist das ungefähr da, wo das Stadion hätte sein können, wo der Bürgermeister, glaube ich, von Ludwigsfelde gesagt hat, wir haben da so ein Feld, da könnten wir bauen?
Ja, ich habe das Feld zwar selber noch nicht gefunden, aber es soll da irgendwo sein, wo eventuell schon ein Stein liegt und das der Anfang für einen Stadionneubau ist. Aber wir hoffen natürlich, wir bleiben in Berlin. Davon gehen wir mal aus. Aber ich glaube, darüber können wir beim nächsten Mal auch nochmal reden.
Genau, Trikot-Thema Stadion hatten wir schon, werden wir bestimmt auch ein paar Mal haben in Zukunft. Heute ist das Thema Trikots. Manne, bei dir hängen hier, du hast ausgehangen, einige Trikots in deinem Wohnzimmer. Und zwar irgendwie, ich würde mal sagen, fast für alle Geschmäcker eins. Du hast Trikots.
Ja, hier hängen tatsächlich ein paar Trikots, die ich irgendwann mal bekommen, gekauft, geschenkt bekommen habe, bin aber überhaupt so weit weg von einem klassischen Trikotsammler. Aber über die Jahre sind natürlich schon ein paar dazugekommen und die Auswahl, na klar, trifft es vielleicht tatsächlich, also blau-weiß gestreift, alte Trikots, neue Trikots, vom Hertha Echo für die 500. Sendung habe ich vom Verein bekommen. Und natürlich darf nicht fehlen der Berliner Weg, den wir ja alle gemeinsam beschreiten wollen und auf einem guten Weg sind.
Das Mauerfall-Trikot, du hast das pinke ja. Trikot hier und noch eine Rarität irgendwie. Da habt ihr euch vorhin und drüber unterhalten, ihr beide. Da hat man auch sofort gemerkt, dass wir heute hier die richtigen Leute haben. Wir haben hier ein Trikot aus den, wann wird das sein?
Mitte der 80er.
Ein blau-weißes Puma-Trikot ohne Vereinslogo. Da steht Hertha BSC geschwungen und BSC gerade. Und das ist ein Blub-Trikot. Und da habt ihr euch vorhin drüber unterhalten. Ich durfte da lauschen. Über warum das ein... Erklärt nochmal, wie habt ihr euch vorhin darüber unterhalten? Die Schröder-Gruppe ist ja Sponsor.
Blub? Grubi, können wir vielleicht kurz erstmal erörtern. Blub war hier in Neukölln-Britz ein Spaßbad mit Wellenbad, ähnlich analog wie im Ostteil der Stadt, das SEZ. Ne? So ungefähr war das auch. Und diese Schröder-Gruppe, das waren die Inhaber des Blubs und die waren einige Zeit tatsächlich auf der Brust von Hertha und waren Sponsor.
Ganz genau. Und André, du hast ja gerade angesprochen, was macht dieses Trikot jetzt so besonders? Ich habe sofort erkannt, dass es ein originales Spielertrikot ist aus der Zeit. Und zwar aus dem ersten Jahr, als Blub Sponsor war. Der Schriftzug Schröder-Gruppe darunter, der überlappt so ein bisschen das Logo von Blub an sich. Und zumindest hat man am Anfang der Saison in Testspielen so gespielt, ist dann aber sehr schnell auf den Trichter gekommen, wie auch immer das zustande kam, dass das nicht so optimal ist, weil man die Schröder-Gruppe konnte man schlecht lesen. Und daraufhin wurden halt die Sätze, die zu der Zeit schon angefertigt wurden und bestanden, die wurden halt verkauft an die Fans. Da gab es einen Artikel im Stadionmagazin, dass auf der Geschäftsstelle ab Montag die Trikots für 30 D-Mark waren es, glaube ich, verkauft werden. Die Sätze, die es halt gab, also blau, so wie es jetzt hier hängt, ein kurzer und ein langer Satz, gehe ich von aus. Und von den weißen Trikots ebenso.
Also vielen Dank auch. Auch ich lerne noch dazu. Also ich wusste noch nie so viel oder habe noch nie so viel erfahren über das Trikot. Schönen Dank.
Und das sind genau diese Kleinigkeiten, die man als Trikotsammler, der du bist, halt weiß. Und Rob, wo kriegst du sowas raus? Guckst du dir die Trikots ganz genau an? Hast du Leute, mit denen du darüber sprichst?
Also in erster Linie ist Bildervergleich immer sehr, sehr viel wert. Und da gibt es ja mittlerweile auch Datenbanken im Internet von Fotoanbietern, bei denen man dann auch die Rechte, die Bildrechte kaufen kann. Aber zumindest für die eigene Recherche kann man die sehr gut heranziehen. Und dann vergleicht man halt Trikots, die irgendwo angeboten werden auf dem Markt mit alten Bildern. Kann das so stimmen? Ist das original? Passt das alles? Passt der Flock? Eventuell auch der Ausrüster und so weiter und so fort. Und so geht man an die Sache.
Also ganz einfach gesprochen, hilfreich ist natürlich das Mannschaftsfoto, wo die Mannschaft ja, sich positioniert in den Trikots und da steht ja immer die Saison mit dabei. Also das ist schon mal ein Ansatz, aber was machst du, wenn es ältere Trikots sind? Und ich denke mal, 18 Jahre ist für dich noch relativ jung, du wirst auch schon ältere Trikots haben.
Da gibt es aber auch definitiv Bilder, auch von einzelnen Spielen, vielleicht nicht von jedem Spiel der Saison, aber in der Regel reichen die Bilder vollkommen aus, um dann einen ganz guten Vergleich herzustellen. Natürlich betrachtet man noch die Quelle, woher das Trikot stammt, wer bietet es an, hat er eine Geschichte dazu, irgendwas Interessantes, ist das plausibel, dass halt die Echtheit auch irgendwie belegt werden kann. Im besten Fall noch, wenn man private Bilder dann bekommt dazu, ist natürlich sehr, sehr viel wert. Aber heutzutage muss man sich halt gerade auf das, was im Internet verfügbar ist, beschränken.
Jetzt hat André ja schon beschrieben, das Blub-Trikot in der Schrift Hertha geschwungen, BSC gerade. Spielertrikot, so haben wir ja wirklich auch in den 70er Jahren gespielt, ohne Logo, ohne Fahne, sondern einfach den schlichten Schriftzug, ne, auf einem Trikot.
Das ist korrekt, ging schon Ende der 60er los.
Oder so.
Jetzt bei dem Blub-Trikot natürlich noch ein bisschen verformt, also die Buchstaben, die sind nicht so wie früher, steril würde ich es jetzt nennen. Also da ist schon so ein bisschen kunstvoll dieser Hertha-Schriftzug dort aufs Trikot gebracht. Aber der kam so dann auch erst in den 80ern. Aber tatsächlich Ende der 60er ging es los mit Hertha BSC als Schriftzug auf den Trikots. War dann auch kurzzeitig mal wieder weg. Dann hatten wir auch Jahre wie zum Beispiel 1976, als wir dann den ersten Trikotsponsor auch bekamen. Da war überhaupt nichts von Hertha weiter drauf. Also da war keine Fahne drauf, kein Hertha BSC-Schriftzug, sondern...
Wer war denn der erste Trikotsponsor?
Der erste Trikotsponsor bei Hertha war Automeister. Und vielleicht kennt der eine oder andere es noch. Ich selber kenne es nicht nur von Berichten als Autobude.
Die waren in der Potsdamer Straße, Ecke, wo das ist der Landwehrkanal, wo auf der linken Seite die Philharmonie ist. Später ist der Landwehrkanal, ne? Also Ende der Potsdamer Straße oder Anfang. Und dahinter war ja dann später die Mauer hinter der Philharmonie.
Aber die gibt es heute nicht mehr,
oder? Automeister gibt es schon lange
nicht mehr. Ich sehe aber, die Trikots gibt es wahrscheinlich in billigen Nachdrucken mittlerweile auf Insta, auf irgendwelchen dubiosen...
Auktionsplattformen kann man sagen.
So, ja, aber das sind alles irgendwelche billigen Drucke, Nachdrucke und so weiter.
Der alte Mann hat noch eine kleine Geschichte dazu. Da war ich ja auch noch ein bisschen jünger und bin dann schnurstracks in die Potsdamer Straße gefahren. Und bin in diese Autobude rein, in dieses Autogeschäft und habe zu dem Verkäufer gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Manfred, ich hätte jetzt gerne mein Hertha-Trikot.
Also in dieser Kfz-Bude?
Ja, ja, in diesem Autoverkaufsladen.
Nicht im Fanshop, sondern?
Nein, im Auto in der Potsdamer Straße. Und da hat der Verkäufer gesagt, kannst du haben, kostet aber Geld. Und dann habe ich gesagt, bin doch nicht bescheuert, ich laufe für euch Reklame und muss dafür noch Geld bezahlen und bin wieder gegangen. Heute könnte ich mich dafür pesten, dass ich es nicht gemacht habe, aber da war ich halt noch jung und Werbung war tatsächlich neu und dann können wir ja vielleicht gleich dazu kommen, wer denn überhaupt der Erste in der Bundesliga war mit Eintracht Braunschweig und dem Mäzen Mast mit dem berühmten Jägermeister, wo es ja extrem viel Streitigkeiten damals mit dem Verband gab, da war der Hirsch zu groß und heute muss ja noch genau nachgemessen werden. Also ich kann mich auch bei Hertha erinnern, dass Trikots wieder eingestampft worden sind, weil der Sponsor zu groß war, ne? Also die Maße haben nicht gestimmt und so war das bei dem Mast auch und der hat es ja dann geschickt gemacht, indem er dann das Emblem ins Eintracht Braunschweig Emblem sozusagen implementiert hat.
Genau.
Und deswegen konnten sie nichts mehr sagen. Ne?
Ja, das stimmt, ja.
Also sind schon sehr, sehr skurrile Geschichten. André, sag uns doch mal, seit wann es überhaupt Trikots gibt?
Seit wann gibt es Trikots? Also wir sind gerade gesprungen von den Hertha-Trikots zu den Braunschweig-Trikots und jetzt zum allerersten Trikot. Das soll es wohl 1870 gegeben haben, laut meiner Recherche. Die KI hat dabei ein bisschen geholfen. Hast du eine Zahl?
Also ich habe andere Zahlen, die müssen aber, also zumindest sind die belegt in Büchern. Aber da geht es weniger um das Erste, sondern um die Ersten, die nämlich damals aus Baumwoll-Woll-Jersey bestanden und deswegen auch die Bezeichnung Jersey für Trikots bereits 1960. Und jetzt Obacht für die Modefreaks, hatte Coco Chanel dieses Textil zum Durchbruch in der Oberbekleidung verholfen. Also auch da offensichtlich sehr modisches Accessoire. Und der Begriff Trikot kommt natürlich aus dem französischen Tricot, ne? Also ob das jetzt richtig perfekt ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Und bezeichnet natürlich ursprünglich das damalige spezielle Gewürk. Und sie wurden aus Kammgarn hergestellt. Also heute wird ja alles industriell, chemisch und mit Materialien hergestellt, wo wir schwitzen, also zumindest die etwas korpulenteren unter uns. Und im Duden steht das Trikot übrigens so. Meist eng anliegendes Kleidungsstück, das sich am Körper dehnt und besonders bei sportlichen Betätigungen getragen wird. Also, dass es eng anliegt, kann man bei unserer Kollektion immer sagen, ne? Weil wenn es zweimal XL ist, dann ist es höchstens M, ne? Oder so. Also, die sind teilweise wirklich schon relativ eng. Aber die Trikotgeschichte ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Und später kommen wir dann auch noch zu Trikotnummern. Aber da weiter im Verlauf des Podcasts.
Genau, und Rückennummern, dazu kommen wir später nochmal. Wir haben auch noch ein paar Interviews. Und zwar haben wir, beziehungsweise Manne, du hast den Dirk Johl interviewt. Du hast mit Ete Bär gesprochen. Und ich habe nochmal mit Ziad von 44 Trikots gesprochen. Dazu kommen wir aber später nochmal. Jetzt nochmal zurück zu dir, lieber Grubi. Ich habe ein paar Fragen an dich, die schnellen Hertha-Fragen. Ich stelle sie dir. Bitte um schnelle Antwort, wenn du ein bisschen brauchst, ist auch okay. Ja, und wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, dann einfach weiter. Ich fange einfach mal an.
Ja, probieren wir's.
Dein Name?
Mein Name ist Christian.
Dein Blog im Stadion?
Früher immer die Ostkurve. Mittlerweile, dadurch, dass ich ehrenamtlich an Spieltagen auch das Blindenradio bei Hertha BSC mache, zusammen mit unserem Team, sitzen wir im Stadion im Block B2. Das ist ein bisschen seitlich, wenn man in der Ostkurve steht, links von der Kurve aus gesehen. Und dort ist auch der Block, wo die Sehbehinderten sind. Und die kriegen dann auch die 90 Minuten von uns auf die Ohren und können das Spiel so genießen.
Da darfst du auch länger drüber sprechen. Das ist total toll. Du machst das auch auswärts, oder?
Auswärts mache ich es auch, genau. Dann quasi als Spieltagsradio für einen Stream, für alle, die dann zu Hause geblieben sind und nicht dabei sind.
Kann man, wo hört man das?
Bei Hertha direkt auf der Seite, Hertha On Air, dort ist es auch mit verlinkt. Und im Stadion bekommt man sein Gerät, wenn man vor Ort ist und kann dann direkt einsteigen.
Wir machen weiter mit den schnellen Fragen. Seit wann Herthaner?
Seit Mitte der 90er, 94, 95 ging es los.
Wann war dein erster Stadionbesuch? Hast du gerade...
Mein erster war dann tatsächlich erst 96.
Wann war dein erster Stadionbesuch alleine? Meistens reden wir vom Kinderalter.
Ja, ja. Das war 97, 98.
Wann und wo war dein erstes Auswärtsspiel?
98 in Bremen, Dezember.
Hast du einen Lieblingsauswärtsgegner?
Nein.
Hast du einen Zweitverein?
Nein.
Lieber stehen oder sitzen?
Man kommt langsam in die Jahre, aber noch stehen.
Dein erster oder dein Lieblingsfanartikel?
Ein Hertha-Trikot von 1996.
Finde ich jetzt nicht überraschend.
Pyro im Stadion, ja oder nein?
Ja, gehört zu Emotionen und zum Spiel irgendwo dazu.
Besuchst du Spiele der U23?
Ja.
Besuchst du Spiele der Hertha-Frauen?
Seltenst, aber...
Warst schon mal da?
Ja.
Wunderbar.
Wollen wir den Mädels gerade zur Vizemeisterschaft gratulieren mit ihrem 1:0 in Leipzig. Ist schon ein paar Takte jetzt her, aber kann man ja immer noch sagen, ist ja eine sehr erfolgreiche Saison.
Genau, also wunderbar und aller Ehren wert. Neues Hertha-Stadion oder Olympiastadion?
Olympiastadion.
Deine Lieblings-Hertha-Kneipe? Hast du eine?
Habe ich leider wirklich nicht, tatsächlich.
Kein Problem. Dein Lieblings-Fangesang? Wir können auch gerne gemeinsam singen.
Hauhe, das ist der Klassiker und ist eher ein Ruf, ein Schlachtruf als Gesang, aber der ist. Der
zählt
wird,
natürlich
der
auch.
Der wird immer überleben, da bin ich mir sicher.
Lieblingsspieler aller Zeiten?
Gibt es tatsächlich auch nicht.
Lieblingstrainer?
Röber.
Lieblingsmanager?
Nein.
Und Lieblingspodcast?
Gibt es tatsächlich mittlerweile viele, aber hier rund um Hertha ist natürlich...
Hörst du gerne Podcasts?
Selten. Die Zeit gibt es irgendwie nicht her. Ich habe es mal versucht, während der Autofahrt zu hören, aber ich komme da wirklich nicht oft zu.
Kommen wir zu dir und deiner Trikotleidenschaft. Wie hat das angefangen? In welchen Dimensionen hast du zu Hause Trikots? Was sagt deine Frau? Also kommen wir zum Anfang erstmal. Wie hat das angefangen?
Ja, angefangen hat es eigentlich mit ganz normalen Fan-Trikots, die man halt im Stadion anzieht, weil man natürlich dann auch die Fahnen auf der Brust mit ins Stadion nehmen will und das Team unterstützt. Und so richtig... Ja, damals kam dann halt jedes Jahr kommt halt ein neues Trikot raus und dann hat man natürlich dann dazugegriffen und sagt, ja, jetzt will man mal wieder ein neues haben. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo man dann auch festgestellt hat, da gibt es ja Unterschiede. Da gibt es Unterschiede.
Du dachtest, Fan-Trikot, das ist was anderes als,
genau, ja.
Jetzt kommst du auf die Unterschiede? Ja.
Da gibt es halt Unterschiede zu den Trikots, die die Spieler tragen. Und teilweise sind es wirklich nur kleine Details, die man irgendwo über die Zeit dann auch herausfindet. Aber so kam dann immer mehr diese Leidenschaft, diese Sammelleidenschaft dazu, dann auch so eine besonderen Trikots zu haben zu wollen. Und der Sammeltrieb wurde da ein bisschen geweckt und man hat versucht, dann irgendwo halt diese Trikots herzubringen.
Hast du jemals mit so einem Pappschild am Rand gestanden?
Nein, tatsächlich nicht.
Fabi, ich möchte dein Trikot oder so.
Das ist, glaube ich, jetzt so ein sehr, sehr modern aus der Neuzeit, sage ich jetzt mal. Die letzten Jahre sind ja wirklich extrem geworden. Ich glaube, so seit wann gibt's das? Mitte der 2000er ging es so langsam los, aber heutzutage doch sehr viel. Und da habe ich auch eine persönliche Meinung. Man sieht oft dann, wenn die Trikots dann vergeben werden und dann sieht man so Wochen, vielleicht Monate, vielleicht auch mal ein paar Jahre später, findet man dann so eine Stücke dann auch bei Auktionshäusern oder irgendwo anders angeboten. Da, ja.
Du sprichst
blutet
genau,
mein Herz.
Du hast meine Gedanken lesen können. Das wollte ich nämlich genau ansprechen, dass mich das maßlos ärgert, dass Trikots dann teilweise ja auch verscherbelt werden auf den Plattformen, die es gibt und die bekannt sind. Hast du eine Community, eine Trikot-Community in Berlin? Da gibt's ja nicht nur dich. Wir haben ja schon gehört, gibt auch noch andere natürlich. Tauscht ihr euch mal aus?
Ja, wenn sich's anbietet und der ein oder andere mal eine Frage zu einem Trikot hat, was man vielleicht selber nicht weiß oder nicht kennt, gibt's das. Wir folgen uns zum Beispiel bei Instagram, ist so eine typische Plattform, wo man dann halt seine Trikots zeigt, die Fotos da hochlädt, auch mal Sachen anbietet zum Tausch, wenn man mal was doppelt hat, was durchaus auch mal vorkommt. Und so ein bisschen Kontakt ist da definitiv da. Immer wieder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber man kennt sich definitiv untereinander. Und man hat ja das gleiche Ziel, Hertha-Trikots zu sammeln. Und so sind wir halt im Kontakt.
Das ist das Ziel, Hertha-Trikots, keine anderen.
Korrekt.
Okay. Das nämlich auch noch. Es gibt ja auch Nationalmannschafts-Sammler, genau. Trikotsammler natürlich nicht, der Nationalmannschaft.
Ja.
Ihr seid aber alle im gleichen Revier unterwegs, also somit
wird's teuer.
Arbeitet ihr am gleichen Thema. Ihr tauscht euch aus und so, aber letztlich könnte es sein, wie Manne gerade sagt, es kann teuer werden, weil ihr vielleicht aufs gleiche Trikot bietet.
Also bewusst ist das mir zumindest noch nicht untergekommen, aber mit Sicherheit wird das schon vollkommen sein. Also gerade wenn es jetzt eine Auktion ist, wo man nicht sieht, wer da alles mitbietet.
Wie kommt ihr denn an Trikots? Also einmal mitbieten über Auktionshäuser, aber ja. Also wie Manne gerade sagte mit dem Schild oder du mit dem Schild und so, das sind die Jüngeren heute, aber wie kommst du als Trikotsammler an diese ganzen Schätze? Ich habe ja auch einiges schon gesehen, hattest ja auch mal was mitgebracht zum Geschichte, zum Anfassen. Grüße gehen raus an Sören und alle bei Geschichte zum Anfassen. Da hattest du Trikots mitgebracht, die waren in so, wie nennt man das, Zellophan? Nennt man das diese Plastikhüllen?
Also Plastikhüllen, richtig? Die normalerweise von Wäschereien benutzt werden, wenn man dann halt die Sachen zurückbekommt. Die bei mir hauptsächlich dem Staubschutz zu Hause, weil die Trikots hängen alle.
Da waren Schätze bei, wo ich sage, wow, wo kriegst du die alle her?
Ja, Auktionshäuser hatten wir jetzt schon angesprochen. Anzeigen, Kleinanzeigen, aber auch mal selten Flohmärkte. Also mittlerweile, glaube ich, ist das schwer, auf dem Flohmarkt was zu finden. Dann Kontakte, andere Sammler, auch aus anderen Städten, die dann halt mal dort irgendwo was bekommen, weil mal irgendein Spieler, der mal bei einem Verein gespielt hat, dann beim Spiel gegen Hertha was getauscht hat. Auch wenn es gerade so bei alten Sachen sehr unüblich war, da auch Trikots zu tauschen. Gerade so 80er, 90er ging es, glaube ich, so langsam los mit Trikottausch. Aber das ist auf jeden Fall noch eine gute Quelle. Und insgesamt gehört natürlich viel, viel Glück dazu, wenn man vielleicht auch mal einen Spieler kennenlernt, der mal bei Hertha ein paar Jahre war, dann sind das natürlich immer dann diese Goldkörner, die man da versucht zu finden.
Du hast, lass uns da noch mal ein bisschen nachhaken, du hast gerade erzählt, natürlich auch aus anderen Städten, weil ein Spieler ist ja im Normalfall nicht mehr mit dem Verein verheiratet, bei dem er ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre spielt, wechselt den Verein, nimmt vielleicht auch seine Trikots mit, zwei, drei, fünf. Dann kommt so ein Trikot plötzlich aus Dresden, Magdeburg, Düsseldorf, je nachdem, wo dann ein ehemaliger Hertha-Spieler gespielt hat oder spielt.
Madrid, war das nicht auch Madrid, warst du nicht?
Ist, also ist mittlerweile...
Erzähl uns doch alles. Mal so eine schöne Geschichte.
Ich habe ein Hertha-Trikot aus Australien bekommen. Das war natürlich auch übers Internet. Nee, Australien war tatsächlich, ist die Nummer 3 aus dem Jahr 77, 78. Ein rotes Ausweichtrikot mit Hertha BSC-Schriftzug und Adidas-Streifen am Arm. Nummer 3 damals Holger Brück sehr oft getragen. Aber wie das nach Australien gekommen ist, keine Ahnung. Also da gibt's auch, der Verkäufer konnte dazu überhaupt keine Aussage treffen. Es gibt einen großen Trikotmarkt auch in Asien, Singapur, Hongkong, da die Ecke. Da gibt es auch sehr viele Sammler, die auch sehr viele alte Sachen irgendwoher haben. Und da geht es natürlich auch nur übers Internet, über Kontakte bei Instagram, andere Sammler, dass man da mal was findet und dann halt nach Deutschland zurückholt. Ja.
Schön verrückt.
Das ist sehr verrückt.
Zurückholt. Zurückholt Asien. Also da kommen ja viele Dinge her, die nicht original sind.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und wie versuchst du zu verifizieren, dass das wirklich Originaltrikots sind? Am Schweiß ja nicht mehr.
Nee, das ist richtig. In erster Linie stelle ich mir die Frage, wer macht sich wirklich die Mühe, ein Hertha-Trikot überhaupt zu fälschen? Aber ich glaube, da gibt es heutzutage mittlerweile genug andere Beispiele, kriegt man ja auch auf Märkten und so weiter zu kaufen. Aber gerade so alte Sachen, nur mit Vergleich, Bildervergleich von Spielen, von Trikots, die man selber hat. Aber dann auch, wenn es nötig ist, auch der Erfahrungsaustausch mit anderen, die sagen können, hier glaubst du, dass es original ist. Also da müssen ja viele Sachen zusammenpassen. Passt die Fahne? Die Hertha-Fahne hat sich über die Jahre auch verändert, auch auf den Trikots. Und das kann man schon sehr gut vergleichen und da Sachen ausschließen. Über Ausschlussprinzip kommt man dann am Ende zum Ziel und kann dann rauskriegen, ob es echt ist oder nicht, ja.
Wir switchen so ein bisschen in den Themen, aber nochmal zurück zu dir. Wie viele Trikots hast du zu Hause? Hast du extra Räume dafür? Hast du, was sagt deine Frau zu der Sammelleidenschaft?
Also extra Räume.
So ein Ankleidezimmer, fällt mir ein.
Mittlerweile wird es immer mehr zum Ankleidezimmer. Ist eigentlich ein Arbeitszimmer, so kann man es vielleicht nennen, nur vielleicht auch Gästezimmer. Dort die entsprechenden Schränke, die offen sind, mit Kleiderstangen und dann fallen auf Bügeln. Alle Bügel sind gleich und dann halt hängen halt die Trikots drauf, entsprechend in der Tüte eingetütet. Und ein bisschen Deko außenrum noch, wenn man mal ein paar Torwart-Handschuhe bekommen hat, sind die noch in so einem kleinen Rahmen drin an der Wand oder mal ein Wimpel. Aber das ist ja wirklich nur, ja, Beiwerk, sage ich mal. Aber irgendwann wird es einfach zu viel. Komme jetzt auf 714 Hertha-Trikots. Habe vorhin extra nochmal nachgeguckt.
Ich habe im Vorgespräch mit dir am Telefon, hatte ich dich gefragt. Also ich freue mich ja, wenn ich ein Trikot pro Saison habe oder vielleicht das Heim- und das Auswärts. Ja, ja. Aber du bist ja noch viel tiefer drin. Also dann hast du das Torwart-Trikot und dann gibt es aber noch unterschiedliche Torwart-Trikots und dann hast du von einer Saison mal locker auch wie viel Trikots von einer Saison?
Kommt immer drauf an, also kann hochgehen bis zu 15, 20.
Die in einer Saison bei Hertha gespielt wurden.
Verwendet werden, ja.
Wie, also erzähl mal, 15 Trikots, weil mir sind irgendwie 3 bekannt, irgendwie so Heim, Auswärts, Ausweich, vielleicht noch ein Sondertrikot.
Genau, aber das ist ja letztendlich das Grundmodell, nenne ich es mal. dass sich dann in Farbe und Form nicht unterscheidet. Aber die Details sind dann ist mal ein anderes Ärmellogo drauf, wenn wir im Pokal spielen. Dann ist es beim Sondertrikot dann mal Langarm hatten wir auch dieses Jahr, Langarm, Kurzarm. Denn Torwarttrikots haben wir 3 insgesamt. Wenn die dann noch im Pokal bespielt wurden, dann sind wir auch schnell bei 5, 6. Also es läppert sich. Ist natürlich immer ein Graus für Sammler. Wenn umso länger die Pokalsaison geht, umso mehr Trikots gibt es natürlich auch. Aber das sind halt die Details, die dann halt bei mir eine Rolle spielen. Ne? Also ich sage nicht nur, dass das Heimtrikot in seiner Rohform ist dann das, was den Unterschied ausmacht, sondern dann halt auch die Details, die halt noch da dazukommen.
Pokalspieltrikot ist nochmal der kurze Schwenk, aber wirklich nur kurz zurück zur Pokalsaison 93. Da hast du gesagt, du hast von allen Spielen ein Trikot. Die Besonderheit daran ist ja, dass auch auf jedem Trikot ein anderer Sponsor war.
Korrekt. Und sogar auch der Ausrüster war unterschiedlich, weil wir haben erst mit Puma-Trikots und Tankzentrale Nord angefangen. Mhm. In den ersten 3 Runden müsste es gewesen sein. Und dann gab es ja dann den Wechsel, Essex-Trikots. Wir hatten 100,6, war im Halbfinale gegen Chemnitz der Sponsor. Im Finale war es dann Trigema, die dann nur fürs Finalspiel eingestiegen sind. Und so hat sich das durch die komplette Pokalsaison gezogen, ja.
Jetzt hast du über 700 Trikots.
Wahnsinn.
Sind das alles originale Spielertrikots oder sind da auch so eine klassischen, ich nenne es mal ganz salopp, Dödeltrikots, die jeder im Fanshop kaufen konnte?
Ja, also so hat es ja auch bei mir angefangen mit den normalen Fantrikots. Die habe ich auch noch in der Sammlung. Aber ich sage jetzt zumindest, ich gehe nicht hin, wenn das neue Trikot, was ja jetzt rausgekommen sein wird.
Eventuell vielleicht.
Demnächst, dann gehe ich nicht hin und sage, ich hole mir jetzt Heim-, Auswärts- und Torwarttrikot als Fan-Trikot. Also da bin ich weg. Die Zeiten sind vorbei. Höchstens mal, wenn es besonders ist, weil wir am Anfang der Saison noch keinen Sponsor haben, wo ich dann sage, ach komm, das würdest du mal selber anziehen, weil du es gut findest. Heißt ja nicht, dass ich jede Saison auch die Trikots gut finde. Das ist ja das nächste Problem. Man will natürlich als Sammler die Sammlung so vollständig wie möglich haben, aber bei Weitem ist ja nicht jedes Trikot auch schön und damit muss man natürlich dann leben können, ja.
Wir hatten bei der letzten Mitgliederversammlung ja die Diskussion über den vergangenen Disco-Ball, der in den Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre praktisch das Emblem von Hertha BSC war. Blöde Frage. Gab es davon überhaupt ein Trikot? Haben wir jemals mit dem Discoball gespielt?
Gibt keine blöden Fragen. Ich finde die super interessant. Gab es den Discoball auf dem Trikot?
Nein, gab es tatsächlich nicht.
Erstaunlich, ne?
Den gab es nicht auf dem Trikot, ne.
Aber
auf allen möglichen Merchandise damals, Taschen, Schals und so weiter und so fort, Pins, Anstecknadeln und sowas. Aber Trikot hatten wir damit nicht, ne.
Schon kurios, obwohl es das offizielle Vereinsemblem damals war, ne? Ja.
Ich weiß, gut, ich kann es jetzt nicht ausschließen, ob es irgendwo im Jugendbereich da, aber definitiv nicht bei den
Jugendbereich, da gibt es ja auch noch andere.
Lass uns dazu kommen, in dem nächsten Block, weil wir arbeiten uns auf ein Interview, auf ein erstes Interview hin und sind noch in dem Block, dass wir dich quasi hier vorstellen. Du hast gerade ein Reusch-Trikot an. Trägst du Trikots auch privat im Stadion? Ja, vielleicht, aber auch gibt es sowas wie Trikot-Day, wo du, ich mache ja bei Hertha, glaube ich, Trikot-Friday oder irgendwie sowas, wo man Trikots anziehen soll, damit zur Arbeit gehen
auf
soll.
Auf der Chefstelle meinst du?
Ja, genau.
Glaube ich, jeden Freitag, ne?
Machst du sowas auch?
Nee.
Trägst du also die Trikots oder sind die für dich heilig und landen im Schrank und du hast 3, die du immer trägst, aber die anderen bleiben da, wo sie sind?
Es gibt bestimmte Trikots, die ich definitiv nicht anziehen würde, weil es zu schade ist und ich jedes Mal Angst hätte, wenn ich irgendwo hängen bleibe oder anstoße, dass da irgendwas passiert, keine Frage. Ich habe auch verfolge keinen Plan, wann ich nun ein Trikot anziehe. Das ist wirklich sehr spontan. Wenn ich morgens sage, ach komm, heute ziehst du mal ein Hertha-Trikot an auf dem Weg zur Arbeit, dann ist es halt so und dann ist gut.
Hast du ein Spielertrikot, wo du sagst, das ist am meisten bei dir vorhanden? Wir haben da nämlich jemanden, zu dem kommen wir gleich. Hast du ein, wo du sagst, davon habe ich die mal von dem Spiel habe ich die meisten Trikots in meinem Portfolio?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist halt so eine Ausnahme. Ich achte da nicht drauf, welcher Spieler es ist. Natürlich gibt es mal eine Saison, wo man sagt, hier, der war besonders auffällig, da hättest du gerne eins, aber wenn es halt nicht klappt und ich habe dafür ein anderes von einem anderen Spieler, ist das völlig okay und da wird kein Spieler von mir bevorzugt.
Es gibt einen Herr Tana in unseren Reihen, den du in jedem Fall auch sehr gut kennst, Dirk Johl, der ja, Social Media mit seinem Howie positiv seit längerer Zeit auch unterwegs ist. Und mit dem habe ich gesprochen am Trikottag, am Tag des Trikots. Durch Zufall hat sich das so entwickelt.
Das ist ein internationaler Trikottag, glaube ich, war das?
Kann sogar international gewesen sein.
Und hast du mit ihm im, wo hast du gesprochen?
In der Brunnenstraße. Für mich ist das immer noch Wedding, aber offiziell heißt es ja Mitte, vor einer Gaststätte. Da war eine Veranstaltung und da habe ich die Gelegenheit genutzt und mit Dirk Juhl gesprochen. Und da hören wir mal rein. Es gibt manchmal Zufälle im Leben und heute ist so ein Tag. Wir wollen ja über die Trikots bei Hertha BSC, über Trikots von Hertha BSC reden und treffen uns heute mit Dirk Juhl am internationalen Trikottag am 20. Mai. Und das ist genau der Zufall, den ich meine. Und erst einmal herzlich willkommen, Dirk. Sei doch mal so nett, dich kurz vorzustellen, obwohl ich denke, es gibt schon eine ganze Menge, die dich kennen.
Ja, mein Name ist Dirk Juhl, bin 55 Jahre alt, bin in Potsdam wohnhaft, verheiratet mit einer bezaubernden Frau, 23-jährigen Sohn, alle in der Hertha-Familie beheimatet und ich bin seit 1984 der alten Dame verfallen.
Und wenn ich jetzt sage, hau he positiv, wirst du natürlich damit sehr viel anfangen können, oder?
Ja, das ist so ein bisschen mein Slogan. Ich habe mir überlegt oder habe entwickelt, dass man, ich mag diese Meckerer immer nicht, die immer sagen, alles scheiße, sondern bei mir ist, egal wie schlimm es alles ist, die alte Dame wird es immer geben und wir müssen, egal welche Phasen wir auch gerade durchmachen, positiv in die Zukunft schauen.
Wir reden über die alte Dame, wir reden aber auch mit Dirk Juhl, der in meinen Augen der tatsächlich einzige und größte Dardaist in Berlin ist.
Boah, weiß ich nicht, es wird mir bestimmt noch den einen oder anderen geben. Ich will mich jetzt da nicht auf irgendeine Stufe stellen, aber es stimmt schon, die Familie Dardai hat es mir menschlich und von ihren Söhnen und von den Trikots halt angetan.
Du hast den Vater und du hast drei Söhne, also das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto, während andere, meinetwegen Rehse oder Tjark Ernst, da ist ja immer nur einer, Familie Dardai ist schon lange bei Hertha, seit 97 bist du von Anfang an dem Vater, dem Namen Dardai verfallen?
Ja, als Paul 97 kam, das war ja in der Winterpause, habe ich gesehen, so ein kleiner Ungar, aber der hat sich so schnell so reingewühlt als Sechser und hat gekämpft gemacht und da habe ich dann natürlich immer schon geguckt und mit den Trikotsammeln, das fing ja erst so Anfang der 2000er bei mir an, also das war auch ein Zufallstrikot, ich habe für 50 € ein Trikot original mit der Nummer 25 bekommen, was eigentlich so vergleichbar ist mit einem schwarzen Einser, sage ich immer, wo ich auch schon vierstelligen Angebote bekommen habe, aber da geht es nicht ums Materielle, sondern eher ums Ideelle.
Da geht es ja teilweise wirklich hauptsächlich um den eigentlich ideellen Wert. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, Paul hat 97 als Spieler bei uns angefangen. Ich denke mal, mittlerweile hast du auch ein Trikot aus der Zeit.
Ja, wie gesagt, das Trikot mit der Nummer 25. Ja, das ist das Einzige. Ich habe ihn schon mal gefragt, er hat in Ungarn zu Hause im Keller noch irgendwo eins zu liegen. Und vielleicht vergisst er mich mal nicht und bringt es mal mit. Aber das ist kein Muss, sondern einfach, wenn man sich mal trifft. Denn weil in der Zwischenzeit die Familie Dardai meine Trikotsammlung auch kennt und sehr schätzt.
Sammlung, wie viele Dardai-Trikots hast du überhaupt?
Ich habe nochmal extra nachgezählt und sind wirklich, und das passt natürlich zu der Familie Dardai momentan, 24 Match-Wörn-Trikots. Ja, und momentan trägt der jüngste der drei Dardai-Söhne in Wolfsburg die Nummer 24.
Jetzt spielt ja die Familie Dardai zum Teil aktuell oder hat auch in der ungarischen Nationalmannschaft gespielt. Da steht ja auch hinten Dardai drauf. Denke mal, da hast du auch Trikots von.
Ich habe mir vorher, als Martor nach Ungarn gewechselt ist, auch eine kleine lustige Anekdote, ein Trikot mit der Nummer 23 gekauft. Und als denn die EM losging, hat er die 24 gehabt. Also manchmal ist es so, dass es noch kurzfristig gewechselt wird. Ich versuche im September mit meiner Frau gegen Portugal nach Budapest zu fliegen und das Spiel anzuschauen und vielleicht habe ich ja Glück, dass ich habe ja zwei Chancen, ich habe ja mit Benze und Marton die Möglichkeit und vielleicht bekomme ich da irgendwie, wenn Sie das jetzt hier heute hören, diesen Podcast, Benze, Marton, ich möchte gerne von euch beiden ein Matchman-Trikot von Ungarn haben.
Ich drücke dir dafür die Daumen, aber es gibt ja auch noch eine Mutter, die auch sehr sportlich war im Handball. Schade nicht, dass sie nicht im Fußball war, oder?
Ja, auch da habe ich schon mal nachgefragt, ob es da noch ein Trikot aus der Handballzeit gibt, weil es würde natürlich super passen, aber die Karriere war relativ gut und aber auch kurz. Und von daher, und zu damaligen Zeiten in den Ende der Mitte der 90er waren an Trikotsammlungen noch gar nicht zu denken.
Wie ich weiß, sind aber die Dardais-Trikot nicht die einzigen, die du hast, sondern du hast schon eine ganze Reihe mehr. Wie viel denn insgesamt und was ist da vielleicht fernab von den Dardais für dich das Schönste, Wichtigste, wo du vielleicht auch gar nicht damit gerechnet hast, dass du es überhaupt bekommst?
Ja, ich habe so circa 100, gibt mit Sicherheit noch, man kennt sich so in der Szene, gibt welche, die haben 400 oder 500 Trikots, die auch viel früher angefangen haben zu sammeln. Aber das neben den Dardai-Trikots ist halt, ich habe echt das Glück gehabt, nach dem Hamburg-Pokalspiel im Innenraum sein zu dürfen. Und Fabian Rehse, den ich vorher was geschenkt hatte, kam mir entgegen und guckte mich an und zog dieses Pokalspiel-Trikot aus und überreichte es mir mit den Worten, hast du dir verdient, und bin nach Hause gekommen und musste es sofort an meine Frau abgeben.
Kann ich verstehen. Hast du außerhalb jetzt von Ungarn und Hertha-Trikots noch andere Mannschaftstrikots von anderen Vereinen, weil da meinetwegen ein Spieler ist, gewechselt ist, den du gut findest?
Ich habe versucht, jetzt in den letzten 2 Jahren von unserem Leihspieler Julian Eitschberger ein Trikot zu bekommen, Rot-Weiß Essen, und in der Saison davor war er, helf mir mal, Essen war er jetzt, und in der Saison davor war er in Halle. Ne? Hab ihn zweimal besucht, auch zu spielen, und hat bis jetzt leider noch nicht geklappt. Was ich mir mitbringen lassen habe von einem Freund, der war in, ach, jetzt muss ich lügen, Kolumbien und hat James, ist Kolumbien, glaube ich, ja, und dieses Gelbe von Kolumbien, und das fand ich so optisch ein schönes Adidas-Trikot. Gut, das habe ich Werbung für Adidas gemacht, egal. Auf jeden Fall ist das auch ein schönes Trikot. Und wenn ich so Nationalmannschaftstrikots, die mir gefallen, die versuche ich dann auch irgendwo käuflich zu erwerben.
Letzte Frage an Dirk Johl. Gibt es irgendein Trikot, wovon du träumst, was du unbedingt gerne hättest? Kann auch vielleicht noch in der Zukunft liegen für ein besonderes Ereignis. Muss jetzt nicht gerade aktuell sein.
Naja, ein Nationalmannschaftstrikot von Fabian Rehse wäre natürlich ein absoluter Traum. Vielleicht kommen wir da mal hin. Ansonsten bin ich da offen und schaue die Entwicklung, und vielleicht mal ein, muss ich auch wieder, um Gottes Willen.
Moin,
Dirk. Morgen. Ibo Maser spielt für Ägypten. Ja, möchte ich sagen. Algerien, genau, mit Awad, ja. Und wenn ich da vielleicht mal von der algerischen Nationalmannschaft von Ihnen eins bekommen könnte, das wäre natürlich auch alles, was irgendwo ein bisschen mehr Dreck dran hat, ist immer herzlich willkommen. Und wenn irgendjemand da draußen sagt, ich habe eins und das liegt bei mir nur im Schubfach, bei mir im Büro, wird das alles fein säuberlich aufgehangen, und da ist noch eine Menge Platz.
Vielen lieben Dank, Dirk. Dir, deiner Frau, deiner Familie, Gesundheit und wie sagst du immer so schön, Howie positiv.
Howie positive Grüße und allen Herthanerinnen, Herthaner da draußen. Wir sind eine tolle Hertha-Familie, macht weiter, und wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, denkt, es geht nur positiv, gemeinsam, und dann schaffen wir alles. Liebe Grüße.
Und damit gehen wir zurück ins Funkhaus. Danke.
Hahohe, wir sind zurück, und ja, da hat jemand 100 oder mehr Trikots original matchworn, und wie viel sagt er, 24 Trikots von Dardai.
Familie Dardai.
Familie Dardai, wow. Also erstmal Grüße auch an Dirk Johl von mir an dieser Stelle, Hahohe positiv, wie er immer schön sagt. Wie viele Dardai-Trikots hast du denn in deinem Schrank, Grubi?
Oh Gott, das... Nicht so viele, definitiv nicht. Also Dirk ist da ja die Koryphäe schlechthin, kann ich dir nicht sagen. Es sind ein paar, aber definitiv nicht so viele. Und ab und zu bekommt Dirk ja auch, wir kennen uns ja nun auch schon, auch mal ein Dardai-Trikot, wenn ich da eins abgeben kann. Weil, ja, wie gesagt, mir sind die Spieler halt nicht ganz so wichtig, aber ich finde es schön, wie Dirk das macht. Und ja, ist halt seine Leidenschaft, ne? Dardai, die Familie. Hat dann natürlich Glück, dass er so viele Söhne hat, die auch alle bei Hertha waren. Umso mehr Trikots gibt's. Aber ja,
Interessant wird es ja, wenn die Söhne Kinder kriegen. Ja. Und vielleicht auch bei Hertha zu.
Mal gucken, ja, das stimmt.
Das könnte passieren. Familie Dardai bleibt der Hertha ja, also Papa, Mama bleiben in Berlin, so wie es aussieht, bleiben der Familie treu, dem Verein treu. Aber lass mal, hast du ein Trikot im Schrank, was dir Matchworn-Trikot, was ganz Besonderes ist, lieber Manne? Hast du da was?
Also ja, ein paar. Ich habe es gerade erzählt, dem Christian anlässlich unsere Hochzeit, eine Woche nach dem Pokalendspiel 93 stattgefunden hat, unsere Hochzeit, haben wir von der damaligen Sekretärin Evelyn Busso, die leider auch nicht mehr lebt, wie so viele aus der damaligen Zeit, tatsächlich 3 Spielertrikots geschenkt bekommen, mit herzlichen Grüßen von den Spielern. Hintergrund ist, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon das Hertha-Echo gemacht. Also bei den Spielern war ich auch nicht ganz der Unbekannteste zu der Zeit. Walter Junkanz, den ich sehr geschätzt habe als Torhüter, der mit dem wir ja damals aus der Oberliga aufgestiegen sind, mit Walter Junkanz, der zu Unrecht, finde ich, damals als Fliegenfänger bezeichnet wurde, uns die Treue gehalten hat und uns letztendlich ja auch hochgebracht hat.
Kennen nur noch, also kennen die Schlachtrufe, Huhu, Walter, Huhu, war doch ein Publikumsliebling, oder?
Ja, aber später, also irgendwann hat sich dann auch umgekehrt und von Jolly Sverrisson ein Trikot tatsächlich aus Island.
Cool.
Hat er irgendwann mal rausgerückt. Ansonsten, klar, so die Klassiker wie Zecke, Preetz und noch so ein paar andere.
Hast du denn oder habt ihr denn an euch beide die Frage gestellt, über die Jahre hinweg einen Unterschied erkannt an Trikotqualität? Hat sich da was entwickelt? Also du hast jetzt gerade das Rollstrikot an aus der Saison 97, 96?
95, 96.
95, aber war nicht so weit weg.
Nee, alles gut.
So, und das ist da ist ja quasi alles ins Trikot gewebt. Das ist ja kein Patch drauf und kein Druck und das ist alles eins. Das ist irgendwie, finde ich, ein sehr eigenes Trikot. Heute ist ganz viel genäht, gepatcht, gelabelt. Gibt es da eine Entwicklung über die Jahre von den 70ern bis heute?
Naja, in erster Linie, glaube ich, die Stoffzusammensetzung, die hat sich über die Jahre deutlich geändert. Wenn es früher noch die Baumwolltrikots waren, sind wir heute bei recycelten Plastikflaschen, die jetzt in Trikots mitverarbeitet werden. Und wenn du das Trikot jetzt ansprichst, was ich anhabe, ja, ist auch schon Polyester, Mitte der 90er. Und da gab es aber auch Unterschiede. Das ist jetzt alles eingearbeitet, aber bei der Spielervariante war dann das Wappen aufgeflockt.
Ach, echt,
der Kragen war ganz anders genäht. Also da gab es auch Unterschiede schon damals, was dann die Trikots dann schon zu der Zeit besonders gemacht
haben. Aber ich finde jetzt auch dein Trikot, was du anhast, würde ich sofort haben wollen. Ist für mich eine Reminiscence an die Vergangenheit.
Aber sie sind tatsächlich auch atmungsaktiver geworden, ne? Also früher hast du dich totgeschwitzt, wenn du da so ein Ding anhattest. Und meiner Meinung nach gab es da auch nicht so großartige Unterschiede zwischen dem Trikot, was es im Shop gab, weil es nicht so viel damals gab, zum Spielertrikot. Und heute wird ja in der Regel ein anderes Fan-Trikot verkauft, als das, was die Spieler dann auch tragen. Ne?
Genau, doch, ne? Das ist vollkommen richtig. Ja. Da kann man jetzt ein bisschen mutmaßen. Also heutzutage ist so ein Klassiker, auch der Schnitt, der hat sich auch über die Jahre verändert. Wenn man sagt, so 70er, 80er waren die Trikots sehr eng geschnitten und hauteng anliegend, ging man dann über in die 90er, da waren sie doch schon sehr, sehr weit. Also wenn man da an 99, schon Ende der 90er, so an sich an Darius Wosch erinnert, der da mit einem riesen Lappen will ich jetzt nicht sagen, aber Vorhang da rumgelaufen ist, obwohl er dann ja noch nicht der Größte war. Hat sich das jetzt wieder ein bisschen geändert. Jetzt sind wir wieder bei dem engeren Schnitt für die Spieler. Die Trikots sitzen deutlich enger. Das kannst du den Fans natürlich nicht anbieten. Also da passt dem einen oder anderen denn selbst die XL nicht, wenn es halt diese Spielervariante ist. Und dementsprechend gibt es auch eine Fanversion, die anders geschnitten ist. Da ist die Fahne vielleicht auch aufgenäht, damit die auch länger hält, damit die viel robuster ist, wenn die gewaschen wird, wenn man damit auf den Bolzplatz geht. Das merkt man dann auch an den Applikationen, was den Spielerflock angeht. Da sind wir dann wieder in dem Bereich, wenn es so aufgummiert ist heutzutage. Nicht mehr ganz so robust wie damals der Filz oder Samtflock, der hält doch deutlich mehr aus. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan über die Jahre, muss man schon so sagen.
Und mittlerweile gibt es ja nicht nur Frauentrikots in Pink, die eigentlich Herrentrikots waren damals. Mittlerweile gibt es ja auch für die Damen extra geschnittene Trikots, nicht nur von den Hertha-Damen, sondern so grundsätzlich.
Genau, ja.
Also auch da gibt es eine Entwicklung. Jetzt bin ich gespannt, Christian, meine Intention ist, weil wir über Kurz- und Langtrikots gesprochen haben, es gibt keine Langtrikots mehr, die tragen alle nur noch kurz, oder?
Richtig, ja. Im Profibereich bei Hertha, aber auch bei der U23, alles Kurzarmtrikots. Und oftmals sieht man dann, wenn man was Langes tragen will, was Langes tragen.
Farblich passt natürlich,
dazu,
ne?
Genau.
Weiß, weiß, rot, rot,
genau.
Und so weiter.
Und weil du schon angesprochen hast, diese Damentrikots, die jetzt heutzutage auch als Fantrikots zu kaufen gibt, da merkt man aber auch, das Trikot ist über die Jahre hin in der Gesellschaft, wie soll man sagen, man trägt es. Man trägt es im Privaten, nicht nur im Stadion, sondern auch auf Veranstaltungen, wo man hingeht. Es kann bei sämtlichen Anlässen mittlerweile getragen werden. Und das ist auch eine ganz andere Veränderung. Die kannte man vorher so auch nicht, ne?
Du sprichst von gesellschaftlich. Hat es einen Wert in der Gesellschaft, das Trikot als solches im Stadion? Das Geschichtliche, wie ist das entstanden, dass ein Trikot so einen Wert, also 100 Euro kostet ein Trikot heute zum Einkauf.
Für den Fan.
Für den Fan, ja, genau. Und das ist ja ein, wenn du dann 3, 4, 5 Trikots pro Jahr hast mit Sondertrikots, gibst du da 500 Euro aus und trotzdem werden die gekauft. Kannst du, also die Sammlerleidenschaft ist das eine, aber dass Normalo-Fans sich so Trikots kaufen, was ist da der große Reiz?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Definitiv nicht. Zumal, und das ist kein Lifehack, aber zum Ende der Saison hin, wenn dann noch viele Trikots übrig sind, dann werden die auch günstiger. So ist ja nicht. Und man kriegt auch in Modegeschäften irgendwann die Rabatte. Aber wenn man halt so verrückt ist und weil wir den Verein unterstützen, dann kauft man sich natürlich für die 100 Euro am Anfang der Saison so ein Trikot und zieht es dann halt im Stadion an. Das stimmt,
wird ja bei uns nicht passieren. Ich muss da mal kurz reingrätschen. International. Es gibt Vereine, die finanzieren die Transfersumme eines Ronaldo, eines Messi alleine nur durch den Trikotverkauf. Also das ist wirklich der helle Wahnsinn.
Wir hatten aber schon mal Ansätze, die in diese Richtung gingen. Wir hatten ja mal einen Influencer bei der U23.
Ja.
Und da hat man auch deutlich gesehen, die Zahl der Trikotverkäufe ist da enorm in die Höhe geschossen. Also
Nada,
Jindawi.
Genau. Und da habe ich im Europa Center, im Fanshop, kann man auch sehr empfehlen, nette Mitarbeiter, die dort arbeiten. Da waren zwei Mädels, die mit Mutti da waren und ein Trikot von Nada haben wollten. Eine Mutti hat gesagt, sie ist nicht bereit, die 100 Euro oder 120 zu bezahlen. Und die andere Mutti hat gesagt, aber selbstverständlich, ne? Und mit Flock und allem drum und dran, also da hast du völlig recht. Das war schon ein Hype.
Das stimmt, ja. Es gibt mittlerweile auch Vereine, die bieten für die jüngsten Fans eine reduzierte Trikot-Variante an. Also dort, ich glaube, Darmstadt 98 war es, die haben dann einen deutlich günstigeren Preis für die kleineren Größen, die halt für Kinder sind und schaffen natürlich dadurch auch eine Bindung an den Verein, wenn dann halt die Eltern vielleicht nicht bereit sind, die 100 Euro auszugeben, aber dann sind es halt die 30, 40 Euro, die sie dafür auf den Tisch legen, um dann halt ein neues Trikot zu kaufen. Also
der Stoff, aus dem die Träume sind. Du hast gerade von Nada gesprochen, in der jetzigen Jugend ein Held. Kommen wir mal zu den Helden von unserer Zeit oder vielleicht sogar noch vor meiner Zeit, weil ich habe ihn nicht mehr spielen sehen. Du hast ihn aber noch spielen sehen, Ete Bär. Hast du ein Trikot von Ete Bär im Schrank?
Also ich habe zumindest ein Automeister-Trikot aus Saison 76, 77 mit der Rücknummer 8. Kann aber nicht nachvollziehen, woher das nun stammt, ob es wirklich auch eins ist, was Ete Bär anhatte. Aber zumindest mit seiner Nummer, mit der 8, die er damals ja sehr oft trug, habe ich eins im Schrank hängen, ja, das stimmt.
Und da sind wir schon beim Thema, nämlich bei Ete Bär. Und
tut mir leid, dass ich ihn in eine Reihe mit Nada jetzt gesetzt habe. Ich meine, Ete ist wirklich eine Legende, eine härter Legende.
Ja, und ich denke mal, so eine Originaltrikots von ihm könnte ich mir vorstellen, sind auf dem Markt auch ein paar Euro mehr wert, oder?
Ja. Ich kann ja nicht mal sagen, ob es irgendwann mal so ein Ete Bär-Trikot überhaupt gab, irgendwo im Angebot. Aber da reden wir schon über vierstellige Summen, definitiv. Wenn es ein Original und auch vielleicht noch ein Nachweis dazu besteht, eine Geschichte dahinter, dann kann man dafür definitiv so viel ausgeben.
Na, die liefern wir doch einfach direkt. Und zwar hat Manne mit Ede gesprochen. Wann und wo war das?
Das war direkt im Olympiastadion beim Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth. Und wir hören einfach mal rein. Rainer, fahr das Band ab.
Erich Beer-Ete, schön, dich mal wieder in Berlin zu sehen, im Kreise alter Mitspieler, nämlich genau den Spielern der Mannschaft unseres Vereins, die 75 Vizemeister in der Bundesliga geworden ist. Was ist das für ein Gefühl, so alte Kameraden wiederzusehen, die du garantiert nicht jede Woche siehst?
Nein, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Hat Hertha sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die alten Kameraden wieder gesehen haben, die alten Spieler und so. Boah, es ist einmalig. Ja. Denn wenn man das erlebt, was man da gemacht hat, ich bin auch in dem Jahr Nationalspieler geworden, weil wir Vizemeister geworden sind. Hat ja die Mannschaft auch einen großen Anteil gehabt, dass wir so vorne dabei sind und ich mehr im Mittelpunkt auch gestanden und dadurch Nationalspieler geworden bin. Also einmalig. Und jetzt triffst du die alten Kameraden wieder. Da leider sind schon einige verstorben, aber im Grunde genommen sind wir doch immer noch so 9 bis 10 Leute, die hier sind. Sehr schön ist das.
Rückblickend 75, mehr war nicht drin. Ich meine, Vizemeister ist schon eine tolle Sache, aber mehr war nicht mehr drin, oder?
Ja, also ich muss sagen, wir haben leider in der Rückrunde, haben wir auswärts einige Spiele verloren, wo wir gesagt haben, im Nachhinein, da hätten wir auch gewinnen können und so, da wäre es vielleicht noch ein bisschen knapper geworden. Wir waren zur Halbzeit, waren wir mit ganz vorne dabei, weil Gladbach ein Nachholspiel hatte und da waren wir Weihnachten waren wir an erster Stelle und in der Rückrunde haben wir leider das eine oder andere Spiel auswärts, obwohl wir zu Hause ja alle kein Spiel verloren haben, glaube ich 15 haben wir gewonnen und 2 Unentschieden. Das ist, wir haben die Bayern dann damals 4-1 geschlagen, das war ja auch eine hervorragende Sache. Und da war wirklich also ein gutes Mannschaftsteam, war einen guten Trainer gehabt und alles war sehr gut.
Wenn man dein Dialekt hört, wer dich kennt, wer sich ein bisschen mit Ede Beer beschäftigt hat, der weiß, dass er aus Franken kommt. Nur haben wir gegen eine fränkische Mannschaft gespielt und gewonnen.
Ja, und das finde ich auch gut. Also ich habe bei Hertha meine beste Zeit gehabt, war am schönsten auch und alles. Berlin hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich den Vertrag unterschrieben habe bei Hertha, war ich da am Funkturm. Da kam der Berliner Bär auf mich zu, hat mit mir ein Foto gemacht. Und da hat er mich gefragt, wie heißt du denn? Und dann sage ich Bär. Du auch, Bär, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, hier muss ich unterschreiben. Und so war es auch dann anschließend bei meinem Holz.
Ede, eine ganz andere Frage. Du hast ja in deinen ganzen Jahren in unterschiedlichen Trikots von Hertha gespielt. Hast du da noch so eine leichte Erinnerung, wie viele unterschiedliche das waren und was da vielleicht sogar auch drauf war?
Ich glaube, wir hatten da 3 bis 4 verschiedene Trikots. Mampe, dann Automeister, also waren etliche dabei. Meine Söhne, die reisen sich immer, die haben sie alle zu Hause, die Trikots, die verschiedenen Trikots.
Also du hast tatsächlich zu Hause noch deine eigenen oder auch noch von anderen Spielern?
Nee, meine eigenen. Obwohl wir damals am Anfang, wie wir bei Hertha waren, habe ich mal 50 Mark zahlen müssen, weil am Montag mein Trikot nicht in der Wäsche war. Das kann man sich gar nicht heute vorstellen. Ne? Nee. Heute verschenken sie die Trikots nach dem Spiel auf dem Platz und alles. Und ja, das ist so Wahnsinn. Aber so war es halt damals. Ne?
Nun gibt es ja in der Welt sehr viele unterschiedliche Menschen, die alles sammeln.
Ja.
Es gibt aber auch Trikotsammler. Hast du schon mal eine Anfrage bekommen von einem Trikotsammler?
Oft. Also ich muss jetzt sagen, ich kriege in der letzten Zeit, ist wahnsinnig, viel Post aus China und jetzt vor 3 Wochen habe ich 2 Briefe aus Russland bekommen. Die wollten Trikots, Bilder sowieso und wollten auch Trikots haben und so. Aber Wahnsinn, Trikots verschenke ich nicht, weil ich die kommen nicht immer an meistens. Mhm. Ja. Aber die Bilder, ich habe denen 7 bis 8 Bilder rein und das war schön. Also, aber die Anfrage war immer da. Aber meine Söhne haben zuerst die Trikots bekommen und jetzt auch die Enkel. Ja.
Und Neben den Hertha-Trikots hast du doch garantiert auch noch ein Deutschland-Trikot, ne?
Ein Nationaltrikot habe ich auch. Wir haben jetzt von DFB eins zugeschickt wieder bekommen, 125 Jahre. Und auch von Brasilien, wenn wir gegen Brasilien gespielt haben, habe ich auch zwei Trikots. Dann italienisches Trikot habe ich. Also ich habe manchmal von den Gegnern auch ein Trikot bekommen, vom Gegenspieler.
Vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Gerne, und wir sehen uns und wir freuen uns immer, wie immer. Wenn wir dich sehen. Ne?
Ich dir auch. Ich freue mich auch, wenn du da reinkommst.
Ja, danke. Danke, ja.
Erich Behr, unser Fahnenträger des Vereins, er ist einfach ein extrem sympathischer Mensch, der so viel für unseren Verein getan hat und eigentlich ja immer noch tut. Ich erinnere mich auch an seine Worte nach dem Pokalendspiel 77 oder auch 79 in Hannover. Alles gegen Berlin, alles gegen Berlin, wo wir einen Elfmeter nicht bekommen haben, einen Freistoß. Also, ach Mensch, Ete, du bist schon echt eine Type. Ist übrigens einer der ersten und der erste, den ich auf dem Frühlingsfest am Lützowplatz, da steht jetzt eine Parteizentrale einer uns wohlbekannten Partei, da gab es ein Frühlingsfest und da hat er mit seiner Familie eine Currywurst gegessen und der kleine Manner hat gegenüber gestanden und ist in die Rand und hat gesagt, Herr Behr, ich möchte gerne ein Autogramm haben. Da hat der Herr Behr gesagt zu mir, du musst schon warten, bis ich aufgegessen habe. Und dann habe ich jeden Happen aus 3 Meter Entfernung gemeinsam mit ihm gegessen. Und wo er fertig war, stand ich wie so ein Magnet neben ihm und habe gesagt, Herr Behr, Sie sind jetzt fertig. Also, Ete und ist halt...
Hast dann dein Autogramm bekommen?
Natürlich, auf so einer kleinen blauen, nicht mit Foto, sondern so eine kleine blaue Pappkarte, die ich tatsächlich heute noch habe. Erich Behr,
Legende.
Du hast ein Trikot, nicht nur eins, sondern vielleicht sogar 2, 3 von Ete, Christian?
Nee, tatsächlich nur das vorhin schon angesprochene Automeister-Trikot mit der Rückennummer 8.
Aber immerhin.
Ja, ich kann jetzt, wie gesagt, nicht sagen, ob es irgendwie nahe getragen wurde oder, aber zumindest passt die Rückennummer zu Ete Behr. Und das ist schon fast 50 Jahre alt, das Trikot.
Also Behr, würde ich jetzt sagen, wäre jedenfalls ein Trikot von ihm unter den Top 3. Wenn ich dich nach deinen Top 2, 3 Trikots fragen würde, wäre das dabei oder kommen noch 3 komplett andere?
Es ist natürlich verdammt schwer, bei 700, über 700 Trikots da die Top 3 auszuwählen. Aber Automeister allgemein, die Trikots, die sind ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und du hast, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben, du hast ja gerade das Pokalfinale 1977 angesprochen und ich habe tatsächlich ein Trikot aus diesem Spiel.
Was?
Von Erwin Hermandung. Er trug damals die Rückennummer 6 und es war auch seine letzte Saison bei Hertha und er hat tatsächlich das Trikot dann auch mitgenommen und jetzt stehe auch noch im losen Kontakt mit seiner Lebensgefährtin und damit halt auch mit ihm, wenn man sich mal so ein bisschen hin und her schreibt. Und das ist absolut meine Nummer 1. Er hat es getragen, genau.
Er im Pokalfinale?
Genau, war ja dann mit Rückspiel. Das Hinspiel war ja gegen Köln, glaube ich, 1-1. Und dann gab es ja das Wiederholungsspiel damals.
Pfingstmontag. War das einzige Pokalspiel, Endspiel, was wiederholt wurde, weil es damals noch kein Elfmeterschießen ist. Es gab eine Verlängerung.
Aber kein Elfmeterschießen, richtig, ja. Und in beiden Spielen hat das Trikot getragen und man erkennt es, aber man kann einen Fotovergleich damit machen. Der Schriftzug Hertha BSC auf der Brust, der ist so leicht schräg und es gibt auch ein Bild, wo man sieht, dass es leicht schräg aufgeflockt ist. Und dann bin ich mir noch mehr sicher, obwohl ich ja auch weiß, von wem es kommt, ja. Genau. Und sonst gibt es so ein bisschen die Devise, umso älter ein Hertha-Trikot, umso besonderer ist es, weil es davon natürlich kaum noch welche irgendwo gibt. Vielleicht schlummert das eine oder andere noch irgendwo in einer Kiste im Keller und muss noch den Weg zu mir finden. Also wenn ihr da unterstützen könnt, sehr gerne.
Also ein offizieller Aufruf an dieser Stelle. Alte Trikots, besondere Trikots. Fragt auf jeden Fall bei Grubi nach. Er kann euch das taxieren und vielleicht will er es auch gerne selber haben.
Sehr gerne, aber auch, wenn sich irgendjemand unsicher ist, ob sein Trikot original ist, da ein bisschen Unterstützung oder Hilfe braucht, gerne auch jederzeit. Und
wie erreicht man dich denn dann?
Entweder dann über euch, aber ich habe meinen Internetauftritt bei Instagram, Hertha_BSC_Trikots_. Und aber auch bei Facebook findet man mich genauso, bei Hertha BSC Trikots. Da findet ihr auch die anderen Sammler, die sind dort auch alle vertreten. Also könnt ihr einfach mal suchen und auch vielleicht vergleichen mit den Sachen, die ihr habt, die dort ausgestellt werden.
Hast du da alle Trikots, die du hast in deinem Bestand auf Insta? Du machst ja auch immer Insta-Fotos.
Genau, Fotos und nach und nach, also nicht alles auf einmal. Mhm. Es sind jetzt noch etliche, die noch kommen müssen. Aber irgendwann werden dann vielleicht mal alle dann online sein, ja.
Und das ist ja auch ein neues Medium, es ist mittlerweile ist es auch schon 20, 30 Jahre da, da gucken die Jüngeren viel rein. Kommen wir mal zur Zukunft der Trikots. Sieht die Zukunft der Trikots aus? Jetzt haben wir ja schon ganz viele Luftlöcher an den Seiten und atmungsaktiv und vielleicht eingebaute Ventilator. Ich spinne jetzt einfach mal rum. Gibt es da irgendwas, eine Entwicklung, die sich abzeichnet, was man schon sehen kann?
Also für mich persönlich nicht. Wenn man das Ganze jetzt auf Hertha-Trikots bezieht, dann, und da bin ich überzeugt davon, wird der Klassiker blau-weiß gestreift, der wird für immer bei uns im Bestand bleiben und das ist auch gut so. Aber wenn es jetzt darum geht, die Technologie noch zu verbessern, eine neue Stoff-Trikot-Sorte, die noch atmungsaktiver ist, ich glaube, da sind dem Markt auch keine Grenzen gesetzt, da noch irgendwas Neues zu erfinden. Gerade mit synthetischen Stoffen ist da bestimmt noch einiges möglich. Ja.
Es gab damals schon Kämpfe darum, dass wir in Blau-Weiß gestreift spielen, weil du wirst das vielleicht sogar noch besser wissen wie ich. Es gab auch ein paar Jahre, wo blau-weiß gestreift überhaupt nicht angesagt war. Da war dann komplett blau-weiß, irgendwelche Absätze oder wie auch immer, aber jedenfalls nicht blau-weiß gestreift. Und uns wurde damals immer erzählt, verkauft sich nicht, wir müssen ja irgendwas Neues machen. Und es gibt international Beispiele von Nationalmannschaften, Argentinien zum Beispiel, die würden nie auf die Idee kommen, nicht in einem blau-weiß gestreiften Trikot zu spielen, wenn es auch nicht unser Blau ist, aber trotzdem. Und Vereine gibt es auch, der fällt mir jetzt natürlich nicht ein, ich bin immer so ein spontaner Mensch, aber mittlerweile, glaube ich, haben die erkannt, blau-weiß gestreift sind nun mal halt auch unsere Farben und ich habe auch nichts dagegen, wenn da ein neuer Trikotausrüster kommt und wir im blau-weiß gestreift weiterspielen.
Apropos neuer Trikotausrüster. Also noch ist ja nicht wirklich vermeldet worden. Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde auch noch klar darüber gesprochen, dass es noch nicht vermeldet werden kann, wer neuer Trikotpartner wird. Wir wissen es auch nicht, weil wir die Unterschrift nicht gesehen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Castore werden wird. Was sagt ihr dazu? Habt ihr da, gibt es unter Trikotsammlern da schon vielleicht schneller Infos? Es gibt ja diese Footy-Trikot-League-Seite, die immer so nächstes Jahr, da hatten die dieses Jahr auch noch nicht so richtig was im nächsten Jahr bei Hertha.
Nee, ich verfolge das aber auch nicht so intensiv. Also da lasse ich mich durchaus überraschen. Na klar, jetzt die Gerüchteküche, die brodelt da enorm, wer der neue Ausrüster wird. Hab mich dann mal leicht mit Castore beschäftigt, mal einen anderen Sammler gefragt, aus Leverkusen in dem Fall, die ja ebenfalls Castore jetzt die letzten Jahre hatten. Da gibt es durchaus geteilte Meinungen. Ich glaube, da muss sich auch jeder selber ein Bild dann davon machen, was jetzt Qualität und so weiter angeht. Also deswegen bin ich da auch völlig wertfrei erstmal und lass mich überraschen.
Also ich habe in der Recherche gelesen, dass es wohl Probleme gibt mit dem Ausrüster bei einigen Vereinen, aber man hört auch, dass sie sich wohl gebessert haben. Ich hatte heute gerade ein Leverkusen-Trikot in der Hand. Wir kommen gleich auch noch zu einem Interview. Da war ich im Trikotladen und habe dieses Leverkusen-Trikot der letzten Saison, der Meistersaison in der Hand gehabt von Castore und das war wertig. Also es war absolut erstmal so weit okay.
Gut, dass du nicht das Trikot von Ulf Kirsten 93 in der Hand hattest. Klares Foul beim Kopfball zum 1-0-Sieg der Leverkusener gegen unsere Amateure.
Ich war im Stadion und habe mich damals auch sehr über ihn geärgert. War ein großer Stürmer seiner Zeit.
So groß war er nicht.
Ja, aber er hatte die richtige Staubsauger-Vertreter-Mentalität, wurde damals verlautbart. Also Zukunft der Trikots. Vielleicht auch nochmal zum Trikotladen, wo ich war. Ich war heute beim Trikotladen 44 Trikots, glaube ich, nennt man das. Grubi, du warst auch schon da, oder?
Tatsächlich, aber ich habe Ziad, der Eigentümer, ist gar nicht gefragt, wie man es nun ausspricht, ob es 44, was ja ein bisschen moderner klingt, sage ich jetzt mal, 44 Trikots, passt natürlich dann so nicht so zusammen mit dem deutschen Begriff, aber vielleicht hören wir das ja gleich nochmal, wenn er uns da ein bisschen von berichtet.
Würde ich sagen, hören wir rein, oder? Und jetzt bin ich hier in Wilmersdorf und zwar umgeben von ganz vielen Trikots im Laden 44 Trikots von Ziad. Den hören wir gleich, aber ich möchte euch ein kleinen Einblick geben, wo ich mich hier befinde, weil ich glaube, mein 10-jähriges Ich wäre hier im Traumland. Ja, hier gibt es so viele Trikots aus allen verschiedenen Ligen. Ich sehe Bayern-Trikots, ich sehe Schweden-Trikots. Vor allen Dingen sehe ich auch ganz viele alte Trikots und fühle mich zurückversetzt in Zeiten, wo ich so gerne dieses Trikot gehabt hätte. Aber ich sehe vor allen Dingen hier auch ganz viel Blau-Weiß und ein Stadionplan vom Olympiastadion, den man damals auch im Fanshop entdecken konnte. Ganz viele Hertha-Trikots, ein unterschriebenes Masa-Trikot, Mittelstädt. Ich glaube, das könnte Nationalmannschaft sein. Bin ich mir nicht ganz. Ja, ist Matat. Und natürlich auch ein Sternchen-Trikot, wo ich Sia direkt gefragt habe, ist das denn zu bekommen? Sternchen-Trikot Trigema Puma aus den Ende 80er, Anfang 90ern. Er hat gesagt, aber ich frage ihn mal direkt selber, lieber Sia, kann ich dir dieses Trikot abkaufen?
Also eigentlich kann man alles hier abkaufen zum richtigen Preis. Das ist halt eher ein Ausstellungsstück gewesen zum Staunen, weil die Dinger, die kosten halt um die 400 Euro, glaube ich. Und in dem Laden, das ist jetzt kein Spontankauf, den man macht, wenn man hier in den Laden reinläuft. Das ist dann eher was für die absoluten Sammler auf eBay dann. Genau.
Und ich würde das auch so, so gerne haben. Aber du hast hier noch ganz viele andere Schmuckstücke. Bevor wir nochmal zu dem Laden und diesem Job kommen, stell dich doch mal kurz vor. Vielleicht hat dich der eine oder andere schon mal in einem Fanshop gesehen bei Hertha. Da hast du mal gearbeitet. Aber du machst ja darüber hinaus noch ganz viel mehr. Erzähl mal, wer bist denn du?
Ja, hi. Ich bin Ziad. Ich bin 22 Jahre alt und mir gehört 44 Trikots. Ich mache alles komplett alleine jetzt hier. Seit 3 Monaten habe ich den Laden und es freut mich unfassbar sehr, erstmal, dass du hier gekommen bist und ich Teil des Podcasts bin. Ich war 3 Jahre im Hertha Fanshop, Europa Center habe ich da gearbeitet, habe währenddessen da schon immer meine Trikots gerne gesammelt etc. Und dann hat sich irgendwie aus einer Nebentätigkeit jetzt mein Hauptberuf entwickelt.
Das hast du ja auch schon eine ganze Weile lang im Internet gemacht. Da fing alles, glaube ich, so ein bisschen an. Ich erinnere mich ganz am Anfang auch mit einer Pferdemaske und so weiter. Erzähl mal, wie war dieser Werdegang? Trikots und deine Leidenschaft zu Trikots, wie hat das angefangen?
Ja, genau. Also es ist eine Ziegenmaske, keine Pferdemaske, wichtig zu erwähnen. Ja, also ich habe einen Instagram-Kanal gestartet, um meine eigene persönliche Sammlung vorzustellen den Leuten. Und es ging gar nicht um den Handel oder irgendwas ähnliches, sondern ich habe einfach hier gepostet, dieses Trikot habe ich jetzt gekauft, damit verbinde ich das und so weiter und so fort. Und dann irgendwann wurde halt die Reichweite deutlich größer. Es kamen hunderte neue Follower rein.
Es ging, glaube ich, ziemlich schnell, oder?
Es ging relativ schnell, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vor nicht mal 2 Jahren habe ich angefangen. Und irgendwann haben halt die Leute angefangen zu fragen, hey, so für wie viel würdest du mir dieses Trikot verkaufen? Und ich würde gerne dieses Trikot kaufen und das hier, was wäre der Preis dafür, etc. Und dann dachte ich mir, ey, komm, ich könnte da auch irgendwie jetzt die Idee ergreifen und einen Online-Shop einfach mal machen. Und der lief dann zum Glück so gut, dass ich mittlerweile jetzt einen eigenen Laden habe.
Du hattest so ein paar Pop-Up-Stores, da hast du so Aktionen gemacht und das hat so eins aufs andere aufgebaut, oder?
Ja, genau. Also irgendwann habe ich dann mir gedacht, dass ich einen Pop-Up-Store mache. In Neukölln war das, im Sommer 2024. Und da war halt super, super viel los. Ich habe sehr viel Zeit, sehr viel Geld investiert in die Werbung etc. Und als das so gut lief, wusste ich auch, ey, irgendwann muss ein fester Laden her.
Den hast du jetzt hier in Wilmersdorf seit 3 Monaten. Ich war letzte Woche hier, wollte nur kurz mit dir über den Podcast sprechen. Ich kam gar nicht an dich ran, so viel war hier los. Ich sehe, du lächelst mich jetzt an, du freust dich. Dir geht's damit richtig gut. Du hast aber auch echt viel zu tun gerade, oder?
Genau, also dadurch, dass ich halt gar keine anderen Mitarbeiter habe und Social Media alleine mache, das ganze Marketing, den Verkauf im Laden mache ich auch selber alleine, den Ankauf mache ich, also es ist Es ist eigentlich ein 4-Mann-Job mindestens. Und wenn man das alles alleine macht, dann ja, kann man sich vorstellen, wie anstrengend es ist. Aber es lohnt sich halt extrem. Vor allem auch ideell, nicht nur finanziell. So ehrlich bin ich. Es macht super, super viel Spaß. Und dann mache ich das auch gerne und fühlt sich auch nicht mehr so an wie Arbeit.
Ideell bei Trikots ist ja das Wort ideell eigentlich substanziell wichtig. Es ist, du machst das ja, eigentlich ist es nur ein Stück Stoff. Ja, so. Aber da kommt ein Wappen drauf, da kommt eine Werbung drauf, das hat ein Hersteller, es macht dich zu einer Gruppe zugehörig. Und das ist ja das, weswegen die Leute hier den Laden stürmen. Du hast selber bestimmt auch Trikots, die würdest du nie hergeben. Die hast du gesammelt. Wie hat das bei dir angefangen? Mit welchem Alter, welches war dein erstes Trikot?
Ich glaube, mein allererstes Trikot waren Fakes, also da bin ich ganz ehrlich, ich glaube von Barcelona oder so, aber auch als Kleinkind, da verstehe ich es aber auch, wenn man sagt, ey, mein Sohn muss ich jetzt nicht ein 70-Euro-Trikot kaufen, was hier ein halbes Jahr passt, da tut es auch vom Bazar was Günstiges, aber das erste Trikot habe ich im Nike Town gekauft, das war ein Barcelona-Trikot tatsächlich von Xavi, aber irgendwann wurde ich halt ein sehr, sehr großer Hertha-Fan und dann habe ich, glaube ich, die gleiche Entwicklung wie bei sehr, sehr vielen anderen, dass sie immer von jeder Saison das Heimtrikot sich halt kaufen und so fing es bei mir eigentlich auch an. Also,
genau. Und dann hast du dir die aktuellen Trikots geholt und wann fing es dann an mit das erste Mal, dass du geguckt hast, kontinentale Trikot oder keine Ahnung, was dir dann dass du ein altes Trikot gekauft hast?
Mhm. Deutlich später, als man denkt, tatsächlich. Das muss ich auch zugeben. Also ich habe mit diesem exzessiven Trikotsammeln und dem Ankauf von ganz alten Trikots erst vor 2-3 Jahren angefangen. Und genau, also davor war es wirklich einfach nur Fanshop und wenn man im Urlaub war, dann hat man sich das Trikot von der Mannschaft dort geholt und das fing halt vor 2 Jahren dann an mit dem Trikot-Hype natürlich auch, aber auch mit dem ersten Geld, was ich selber verdient habe, weil anders kann man sich die Trikots ja auch nicht leisten. Genau.
Ja, ja, die kosten heute eine ganze Menge. Wir haben ja den Grubi im Studio, der ganz viel, also der ist Trikotsammler par excellence und der hat ganz viele Trikots bei sich. Wie viele hast du bei dir?
Ja, also erstmal ganz liebe Grüße an ihn, er war ja auch schon mal hier und war sehr, sehr nett auf jeden Fall. Meine Sammlung, das tut mir auch immer noch extrem im Herzen leid, aber die musste tatsächlich ziemlich, ziemlich schrumpfen mit der Zeit, seitdem ich den Laden habe, weil ich oft das Problem hatte, dass die Nachfrage so viel größer war, als Trikots überhaupt da sind und ich dann immer wieder ein paar Sachen opfern musste aus meiner Sammlung, damit die Auswahl hier immer auf einem bestimmten Qualitätsstandard ist. Mittlerweile habe ich trotzdem, glaube ich, noch um die 100 Trikots zu Hause.
Genau. Du, und dabei hast du schon aussortiert?
Genau, da war ich schon sehr aussortiert. Also mindestens halbiert auf jeden Fall.
Wow, wow, wow. Also, du hast ganz viele Hertha-Trikots hier. Du hast eine ganze Stange voller Hertha-Trikots, wenn ich das sehe, aber halt auch ganz viele andere. Dein Herz gehört der Hertha. Ich sehe hier auch an den Wänden überall wieder Mittelstädt und Marcelinho und Gechter-Trikot original, wenn ich das, ist das?
Genau, also Gechter ist sogar Matchworn, das ist hier da drüben. Mittelstädt ist noch da und ein Trikot, was ich geschenkt bekommen habe, wo 44 und Trikots draufsteht. Genau, also ich bin halt absoluter Hertha-Fan und natürlich musste sich das auch hier wieder widerspiegeln. Die meisten Kunden, ich würde sagen, locker mindestens die Hälfte sind auch Hertha-Fans und das ist auch der Grund dafür, dass die Hertha-Stange immer extrem schnell vergriffen ist. Also da hänge ich, die alten Sachen, die überleben hier keine 2-3 Tage gefühlt, das ist wirklich krass.
Dann kommen wir zu einer Abschlussfrage. Hast du ein Lieblingstrikot, was du nie verkaufen würdest, was du nicht abgibst, was für dich einen besonders emotionalen Wert hat? Kann ja sein, dass du es als kleiner Junge selber getragen hast, dein erstes Trikot vom Papa oder keine Ahnung, von einem Spieler geschenkt bekommen hast, was dir super wichtig war. Hast du ein Lieblingstrikot, was du nie verkauft würdest?
Mhm. Also es ist jetzt eine langweilige Antwort, aber auf jeden Fall die Trikots, die ich persönlich geschenkt bekommen habe. Das sind die 2, 3 von Maximilian Mittelstädt und 1 von Linus Gechter. Das ist halt eine, ja, also so macht man natürlich nicht, wenn man ein Match und Trikots geschenkt bekommen hat, die zu verkaufen, das würde mein Herz niemals mitmachen und ansonsten, ja, würde ich sagen, die kontinentale Trikots, die haben einen ganz großen Platz in meinem Herzen und es tut mir selber extrem weh, dass ich zu jung war, um diese Jahre selber miterleben zu dürfen und wenn man das aber als Trikot hat, dann hat man trotzdem noch ein Stück Geschichte, irgendwie, was man tragen kann, auch wenn man damals zu jung war.
Wir hoffen natürlich, dass die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, wieder dahin führen, dass wir Trikots tragen, wo man in 20 Jahren sagt, boah, da wäre ich gern dabei gewesen. Dann kannst du sagen, du bist dabei gewesen. Wir geben jetzt zurück ins Manne, sagt immer, Funkhaus, zu uns ins Studio mit einem schönen
Ha-ho-hey.
Das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Der ist 22. Unglaublich, dass so eine jungen Leute schon so einen Narren gefressen haben an den Trikots von Hertha, aber auch insgesamt. Aber es deckt sich ja auch so ein bisschen. So wahnsinnig viel älter warst du ja damals auch nicht, Christian, oder?
Oh, da muss ich jetzt zurückrechnen. Aber siehste? Vielleicht. Ja, ein Ticken jünger als dann, ja, aber er sagt ja auch, er hat damit ja schon ein paar Jahre.
Ja.
Kommt hin. Also es scheint so die Zeit zu sein in der Jugend, wo man dann so eine Sachen entdeckt, ja. Passt.
Du warst bei ihm im Laden, hast die Trikots gesehen, hast du direkt was mitgenommen? War da irgendwas, wo du gesagt hast, oder war es andersrum, hast du ihm was gebracht?
Beides tatsächlich. Und da konnte man auch ein schönes Tauschgeschäft machen. Und bin auch völlig überzeugt von dem Konzept, was er da anbietet. So nahbar, immer freundlich und auch erschwinglich. Also kann ich ehrlich gesagt nur empfehlen. Also das macht er richtig, richtig gut. Und da geht es ja nicht nur um Hertha, sondern da sind wir wieder beim Punkt. Trikots sind gesellschaftsfähig in der heutigen Zeit. Und das bedient er halt.
Ist ja auch ein Fashion-Piece mittlerweile bei einigen Jugendlichen, bei der jungen Generation. Für uns hat das einen anderen Wert, Trikots sammeln und Trikots haben. Aber für viele ist es ein Fashion-Piece. Und die suchen ja bestimmte Trikots. Was ist da gerade am ehesten angesagt bei der jüngeren Generation?
Ja, er redet ja auch so von alten Trikots, aber passt natürlich nicht so in mein Bild rein vom Trikotsammeln.
Beuteschema alles.
Bei alten Trikots rede ich so 60er, 70er, 80er, aber tatsächlich so Ende der 90er, kontinentale Zeit, als der Übergang von Adidas zu Nike bei uns war, aber auch später dann mit Arcor, Otello, Deutsche Bahn. Diese Trikots sind halt die absolut angesagt sind und heute verdammt beliebt getragen werden.
Rücken Nummer 8 hat Erich Bär getragen und ich glaube auch Theo Gries, ne?
Und Darius Wosch?
Gries hat doch oft die 10 gehabt.
Stimmt. Der Theo hat auch die 10. Aber
Mario Basler hatte die 8 auch tatsächlich.
Stimmt.
Wer hat denn noch alles die 8?
Dardai hatte
10. Dardai, stimmt, hatte auch mal die 8.
Stimmt. Und
Bart Gore hatte die 8.
Ja, der 4 Tore.
4 Tore in Hamburg? War in Hamburg,
war ja, einige. Ja, die 8 ist schon, glaube ich, sehr beliebt.
Ja, und da würde ich euch gerne mal geschichtlich verrückt ein bisschen mitnehmen zum Trikot Nummer 8. Nämlich Zamaro von Inter Mailand hatte aus seinem Rücken die Nummer 1 plus 8 gleich 9. Denn die 9 wiederum war nur für den Weltstar Ronaldo reserviert. Also es gibt schon auch Kuriositäten und dazu gehört unter anderem auch, dass der AC Milan verkündete nach dem Karriereende von Franco Baresi, dass seine Rückennummer 6 nie wieder vergeben wird.
Wie im Basketball und wie im Eishockey,
ist das ja
immer auf das Dach gehangen.
Beim
Fußball gibt es das.
Genau.
Auch, und dann die Bayern jetzt, glaube ich, auch, oder? Mit dem Beckenbauer-Trikot?
Mit der 5, glaube ich, ne?
Mit der 5, genau. Ja. Franz Beckenbauer wird auch nicht mehr vergeben. Ähnlich wie beim Förderkreis demnächst nicht mehr die Mitgliedsnummer 1904 vergeben wird. Das mal nur so am Rande, hat mit Trikots nur wenig zu tun.
Aber dann warum?
Warum? Weil das Geburtsjahr von dem Verein aus dem Ruhrgebiet ist. Man sagt auch Vierzahlenverein oder
alles klar, ja,
Bur oder so.
Muss nur nochmal klar gemacht werden, weil nicht alle.
Nein, natürlich
das.
Nicht. Und dann gab es tatsächlich auch einen Spieler mit dem Spitznamen Zero Vati, der spielte zwischen 1999 und 2000 mit der 0 auf dem Rücken. Hast du ein Trikot? Ein Originaltrikot ohne Rückennummer?
Du meinst jetzt aber nicht eins, was im Fanshop gekauft?
Nee, wirklich ein Spielertrikot.
Nee, also ich glaube, historisch fing es ja irgendwann mal so an, dass dann irgendwann mal Nummern dazu kamen. Ich habe ein altes Trainingstrikot aus den 70ern, aber da war noch keine Rücknummer drauf. Aber so ein richtiges, was auch im Spiel verwendet wurde, nee, so alt sind tatsächlich meine nicht.
So, und jetzt nehme ich euch mal richtig in die Geschichte der Trikotnummern mit. Denn 1933 sorgte die englische Football Association beim Cup Final für ein spektakuläres Novum. Die Spieler vom FC Everton und Manchester City wurden mit Rückennummern ausgestattet. Die Toffees aus Liverpool erhielten die Zahlen 1 bis 11 und die Kicker aus Manchester die Rückennummern 12 bis 22. Heute denkst du, du bist im Irrenhaus. Und in Deutschland wurde tatsächlich erst 1948/49 waren die ersten Rückennummern auf den Trikots. Der DFB war sogar am Anfang noch dagegen und vor allen Dingen hat der erste FC Nürnberg, der ja auch mal deutscher Meister war, sogar sich geweigert, mit Rückennummern zu spielen und erst 1951 haben sie dann zugestimmt und da gab es dann auch die Rücknummern 1 bis 11 und die Ersatzspieler 12 bis 15 und jetzt gehen die ja hoch bis 99, ne?
Ich glaube, auch in der Bundesliga ist es noch nicht zulässig. Ich weiß gar nicht, was da die höchste ist.
In Italien ist es, glaube ich, schon zulässig, aber ja, in Deutschland auch. Und es gibt Zahlenkombinationen, die dann wiederum nicht zulässig sind. In Italien haben sie es auch abgeschafft, gerade bei Lazio Rom gab es bestimmte Zahlenkombinationen, die dann nicht mehr auf den Trikots sein dürfen. In Deutschland haben sie halt, also was mir noch aufgefallen ist als Jugendlicher oder junger Erwachsener, finde das alles sehr spannend, was du sagst, Manne, ich war nicht dabei bei der Einführung der Rückennummern, sondern ich war dabei bei der Einführung der Namen, als sie dann auf einmal irgendwann Namen auf dem Trikot hatten, Nachnamen und so weiter. Und dann war das, glaube ich, eine WM, wo das quasi mit den Namen eingeführt wurde und dann wurde das, glaube ich, auch in den Vereinen publik, dass man und mittlerweile ist es bei der DFL so, du musst vor der Saison, glaube ich, deine Kader und Rückennummern und Namen bekannt geben und dann ist
das
ein Jahr
bekannt geben,
quasi auf dem Trikot fest, die Nummer.
Und früher bei Trikots, wir leben ja in der Generation des Farbfernsehens. Früher war das unvorstellbar für die jungen Leute, schwarz-weiß. Das heißt also, du konntest im Fernsehen, wenn es mal übertragen wurde, manche Trikots oder manche Mannschaften gar nicht unterscheiden, weil die so ähnlich waren. In Schwarz-Weiß ging das halt nicht. Im Stadion war das kein Problem, ne? Da hast du dir ja gesehen. Ne?
Ein Hoch aufs Farbfernsehen.
Ja.
Lass uns in die...
Oh, ein Hoch auf unseren Brustsponsor.
in die Endzone kommen sozusagen. Und zwar vielleicht nochmal Rückennummer und Rückenname. Und da fällt mir eigentlich dann noch was Schönes ein, Zecke Neuendorf. Der wollte ja auf seinem Rücken nicht Neuendorf stehen haben, sondern Zecke. Wie kam das?
Der hat in Leverkusen gespielt und hatte diesen Wunsch geäußert und wurde tatsächlich, so hat er es selber erzählt, von einer Zecke gebissen. Und seine Mitspieler haben ihn dann fortan eigentlich nur noch Zecke genannt und gerufen. Und das wollte er dann auf dem Trikot haben.
Und da musste er erstmal
Künstler werden. Weil Künstler, also du musst irgendwas Künstlerisches darbieten, musst das auch verkaufen und erst dann wird in deinem Pass, in deinem Ausweis auch der sogenannte Künstlername hinterlegt und dann darfst du es auch laut Statuten des Deutschen Fußballbundes auch auf deinem Trikot haben. Und so hat dann Zecke zwei Bilder gemalt, hat die verkauft, hat ein paar D-Mark bekommen.
Ja, D-Mark.
Ging ihm, glaube ich, auch gar nicht ums Geld, sondern wirklich.
Es ging überhaupt nicht ums Geld, sondern er hat da den Pinsel geschwungen und seitdem durfte er mit dem Namen Zecke spielen.
Und so gibt es bestimmt noch ganz viele Geschichten um Trikots, um Rückennummern, um den Stoff, aus dem die Träume sind. Danke, Grubi, dass du heute hier warst.
Christian, mit Namen nochmal beim Podcast gemeinsam Hertha. Ich weiß nicht, wie es denen gegangen ist, die es gehört haben, ob sie es überhaupt geschafft haben, durchzuhören, weil das ist ja auch schon mal eine Leistung, über ein Thema so lange zu reden. Aber ich glaube, wir könnten rein theoretisch, wenn ich so an den Anfang denke, wo du gesagt hast, wir sind jetzt schon durch, dass wir hätten noch 3 Stunden weiterreden können, wenn man wirklich nochmal ins Detail geht. Ich fand's gut, mir hat Spaß gemacht. Ich fand es auch im Großen und Ganzen informativ.
Kurzweilig und ich denke, schön, wenn wir vielleicht noch andere Gäste aus der Trikotwelt dann mal einladen. Sie hat es ganz spannend. Dann gibt es noch einen Trikotsammler.
Ja, gibt es einige bei Hertha Soest.
Also da würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und Heiko grüßen, den ich angesprochen habe. Aber wir waren halt der Meinung, mit Grubi hier bei uns und den drei Einspielern, das reicht erstmal.
Für heute.
Für heute.
In der Zukunft könnte das durchaus noch passen.
Genau.
Ja, ich nutze natürlich auch nochmal die Chance, hier Danke zu sagen, dabei sein zu können. Bin ja noch dabei. Wir können gerne gleich noch ein bisschen weiterreden, wenn das Mikrofon aus ist, weil es gibt so viel über Trikots zu erzählen, da können wir gar nicht alles beleuchten.
Nochmal, wer dich erreichen will, Instagram.
Ja, sehr gerne. Oder wie gesagt, über euch.
Über uns.
Oder im Stadion, wenn man sich mal sieht. Ich spreche auch Leute an, die mal ein altes Trikot anhaben und frage, was es damit auf sich hat, wo es herkommt und ob man das vielleicht abgeben würde.
Das mache ich auch. Wenn ich ein geiles altes Trikot sehe, sage ich ihm immer, ey, geiles Trikot. Ja, das mache ich definitiv. Wirklich immer, ja. Weil ich so das so feiere, wenn so alte Trikots, so ein Adidas längs gestreift, diese ABS-Trikots feiere ich auch noch. Also
das stimmt, ja. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Ausstellung von ein paar schönen Sachen, vielleicht im Olympiastadion oder auf dem Vereinsgelände oder mal in einem Einkaufszentrum oder so. Sowas wäre natürlich schon so ein kleiner Traum und dabei belassen wir es, glaube ich. Ich sage vielen, vielen Dank und ja. Bis demnächst.
Ich sehe, Mann, er hat noch was auf den Lippen. Schieß los.
Nein, ist nicht so
wichtig. Machen wir es nächste Mal?
Ist nur ein Satz tatsächlich. Olympiastadion. Wir wissen ja alle, dass unser Stadion eigentlich nicht zu erkennen ist als Hertha Heimstadion. Aber da, wo die Kabinen sind, unten in den Katakomben, da hängen grob 25 Hertha Trikots.
Und darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn wir über Trikots reden, weil da gibt es auch die Fragen, sammelt Hertha Trikots selber und so weiter und so fort. Jetzt aber verabschieden wir uns für heute von euch. Natürlich standesgemäß als Herthaner mit einem
Hauhe.
Rund um Hertha, der Hertha-Podcast.